Dieser Maßstab, und ich komme zu meinem zweiten Punkt, wird und wurde von der Frauenbewegung auch auf die Stellung der Frau in der Familie angelegt. Auch da, daran an den Ausgangspunkt zu erinnern, hat die Staatsgewalt früher den Geschlechtern unterschiedliche Rechte und Pflichten zugewiesen und nicht nur unterschiedliche Rechte und Pflichten, sondern welche, wo tatsächlich die Frauen gar keine eigenständige, freie Rechtsperson waren, die Verträge schließen konnten, selbst einen Beruf ergreifen und so weiter, sondern die sich für alle diese Tätigkeiten des bürgerlichen Subjekts die Genehmigung ihres Mannes einzuholen hatte. Die Forderung nach Gleichberechtigung in der ehelichen Gemeinschaft richtete sich also gegen die Unterordnung der Frauen unter die Männer, wie das damals ja tatsächlich rechtlich kodifiziert war, und erhoffte sich von der Beseitigung dieser Unterordnung auch eine Verbesserung des Verhältnisses der Geschlechter zueinander, wie man sie damals studieren konnte. Auch dieses Ergebnis, muss man ja sagen, hat sich ganz offensichtlich nicht eingestellt. Die rechtliche Gleichheit von Männern und Frauen in der Familie ist praktisch durchgesetzt. Deswegen ist es in den Familien wesentlich gemütlicher zugeht, als das noch vor 100 Jahren der Fall ist, kann man in breiten Teilen eigentlich nicht behaupten. Der Staat hat in den letzten 50 bis 60 Jahren alle Elemente des Familienrechts, die eine solche Unterordnung noch kodifiziert haben, abgeschafft und hat die tatsächliche Gleichheit von Männern und Frauen vor dem Recht in der Institution Familie rechtlich verankert und hat diese Institution, auch das steht im Grundgesetz, unter seinen besonderen Schutz gestellt. Das kann einem schon mal hellhörig machen, wenn der Staat eine Institution unter seinen besonderen Schutz stellt, dann tut er das in aller Regel nicht, weil es ihm um die Leute zu tun ist, die in dieser Institution leben, sondern weil es ihm tatsächlich um die Einrichtung als solche geht, um die Familie, auch darum, dass die funktioniert und ihre gesellschaftlichen Funktionen erfüllt. Vorgestern gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Familienpolitik, in der die Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist ja eine Stiftung der CDU, ihrer Partei empfiehlt, sich mal andere Familienleitbilder zuzulegen, als diese Partei inzwischen hat. Und einer der Gesichtspunkte, unter die diese Studie dafür aufzählt, warum ein solches neues Familienleitbild nötig sei, ist das Problem sinkender Geburtenraten. Das ist eine der Funktionen der Familie, auf die es dem Staat also offensichtlich ankommt. Kinder sollen in die Welt gesetzt werden, aus Gründen, auf die ich dann noch komme. Und damit das geht, damit diejenigen, die eine Familie gründen, das auch wollen, was der Staat von der Familie will, muss man sie unterstützen, muss man sie so fördern und sich so um sie kümmern, dass sie dazu überhaupt in der Lage ist. Warum ist das so? Das Erste, was man dem Ganzen entnehmen kann, das ist ja auch kein großes Geheimnis, ist, dass Familie keine private Angelegenheit ist, sondern ein staatliches Rechtsinstitut. Und nichts von dem, was Leute, die sich zu einer Familie zusammentun, in der Familie selber wollen und machen, ist einfach ihre Privatsache, sondern das findet immer schon in einem staatlich definierten rechtlichen Kontext statt, der die Familienmitglieder rechtlich aufeinander verpflichtet und rechtlich auch ökonomisch füreinander haftbar macht. Wer eine Familie gründet, und das gilt im deutschen Recht inzwischen auch für sogenannte außereheliche Gemeinschaften, der findet sich wieder in einer Lebensgemeinschaft, wo er, egal ob er das will oder nicht oder in welchem Ausmaß er das will oder nicht, ökonomisch für den anderen per Recht haftbar gemacht ist, wo das, was man füreinander zu tun hat, sich nicht einfach aus dem freien Willen und Interesse der Mitglieder gibt, sondern aus dem staatlich eingerichteten Pflichtverhältnis. Und das gilt im Übrigen auch für das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern. Auch das ist nicht einfach ein privates Verhältnis der Zuneigung und des Sich-Kümmerns, sondern ein rechtlicher Auftrag der Verantwortlichkeit, den man wahrzunehmen hat, und zwar gleichgültig dagegen, ob man das überhaupt kann, will, persönlich oder materiell überhaupt dazu in der Lage ist. Das Familienrecht macht aus einer freien Übereinkunft eine Zwangsgemeinschaft. Und das macht der Staat deswegen, weil es ihm sehr um die Haltbarkeit dieser Institution zu tun ist. Haltbarkeit jetzt nicht mehr in dem Sinne, wie es noch früher war, dass er tatsächlich die Trennung verbietet, aber Haltbarkeit insofern, als er die ökonomische Verpflichtung aufeinander auch aufrechterhält, jenseits der Frage, ob man sich trennt oder nicht. Also die ökonomische Verpflichtung zur Sorge um den anderen über die Haltbarkeit der Zuneigung hinaus rechtlich sicherstellt. Und das macht er aus zwei Gründen. Erstens sorgt er so praktisch dafür, dass die Reproduktion von Leuten, die wenig Geld bekommen von dem, was sie an Arbeit zu tun haben, halbwegs funktioniert, finanziell jedenfalls. Und zweitens macht er das eben wegen der Geburtenrate, auf die es modernen Staaten offenbar ankommt, wo kein moderner Staat sich einfach auf den Standpunkt stellt, es ist ihm egal und interessiert ihn nicht, wie viel Nachwuchs seine Eltern produzieren, sondern das Ganze erstens in einer Rate ausdrückt, zweitens diese Rate ins Verhältnis setzt zu der Rate der Sterbenden, also darauf achtet, dass sein Volk ungefähr in der gleichen Größenordnung erhalten bleibt, wie es hat. Und offensichtlich ganz getrennt von vorhandenen oder möglichen Lebenschancen und Lebensgelegenheiten einfach ein Interesse daran hat, dass für die anfallenden Tätigkeiten in Wirtschaft und Politik immer genügend und ausreichend Leute da sind, nicht zuletzt natürlich auch für die Armee. Für alle Aufgaben und Funktionen, die in dieser Gesellschaft so anfallen, sollen immer genug Leute da sein. Und wie viele das sind, ist erstmal die freie Entscheidung derjenigen, die Kinder kriegen oder auch nicht. Also gibt es lauter staatliche Veranstaltungen, die den Willen zum Kind befördern und unterstützen sollen. Auch und gerade deshalb, weil die gleichzeitige Erledigung der Pflichten im Job und in der Familie für Leute mit schwachem Einkommen schlecht zu erledigen sind. In der Konrad-Adenauer-Stiftung liest sich das so: Beim Versuch, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, seien junge Frauen heutzutage so zerrissen wie nie zuvor. Das ist auch wieder so schön klassenunabhängig und einkommensunabhängig formuliert. Und dabei weiß jeder, dass die Frage und der Grad dieser Zerrissenheit im Wesentlichen und hauptsächlich mit dem Einkommen zu tun hat, aber auch damit, dass man sich die Chance auf ein besseres Einkommen nur erarbeiten kann durch Studium oder Ausbildung, wenn man nicht auch noch damit zu kämpfen hat, gleichzeitig eine Familie zu managen. Und wenn beides gehen soll, das für diejenigen, die das wollen, nicht so einfach zu haben ist. Der Staat geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass es hier einen Gegensatz gibt, dass sein Interesse an funktionsfähigen Arbeitskräften und sein Interesse an einem Niedriglohnsektor und sein Interesse an funktionierenden Familien den Leuten Aufgaben und Notwendigkeiten aufhalst, mit denen sie schlecht zurechtkommen, und kümmert sich deswegen darum, dass das dann irgendwie trotzdem klappt. Was ist also überhaupt gewonnen, wenn bei der Wahrnehmung dieser Pflichten und Funktionen auch in der Familie Männer und Frauen heutzutage gleichgestellt sind? Ja, so viel ist klar. Die rechtlich gebotene Unterordnung der Frau unter den Mann ist weg. In der Rechtsstellung hat sich was geändert. Die praktische Konsequenz der Änderung dieser Rechtsstellung in Deutschland und in anderen kapitalistischen Ländern war im Wesentlichen die, dass Frauen, die vorher mehrheitlich tatsächlich auf Familie und Haushalt borniert waren und festgelegt waren, mehrheitlich in den Arbeitsmarkt eingegliedert worden sind, in das Berufsleben einbezogen worden sind. Die Befreiung aus der Enge der Familie, wie sie in den 50er Jahren noch maßgeblich gegolten hat, führte dazu, dass sich die allgemeine Gewohnheit ergeben hat, dazu zu verdienen oder doppelt zu verdienen. Und das praktische Ergebnis ist, dass heute an einen Lohn, den ein Mann verdient oder auch eine Frau, bei weiten Teilen der Lohnabhängigen der Anspruch gar nicht mehr gestellt wird, der Maßstab gar nicht mehr aufgemacht wird, dass das Einkommen von einer von beiden für den Erhalt der ganzen Familie reichen soll. Das praktische Resultat der Gleichstellung der Frau in der Familie, der Freiheit, auch arbeiten zu gehen und sich ökonomisch vom Mann unabhängig zu machen, besteht de facto in einer allgemeinen Lohnsenkung, in der Erschließung neuer Potenzen für den Arbeitsmarkt und nicht in einer ökonomischen Besserstellung derjenigen, die solche Gelegenheiten nun eröffnet bekommen haben. So kommt das wunderschöne Institut der Doppelbelastung auf die Welt. Und diese Doppelbelastung wird nicht dadurch leichter und besser, dass man sie auf zwei Häupter verteilt und jetzt nicht nur Frauen auf Elternteilzeit gehen können, sondern auch Männer. An dem Zwang, die eigene Reproduktion und das eigene Familienleben mit knappem Geld zu erledigen, hat sich nichts geändert. Gemütlicher, ökonomisch und praktisch ist es für beide nicht geworden. Die Differenz besteht eben darin, dass jetzt beide sich diese Aufgaben teilen dürfen und sollen, wenn sie es denn wollen. Es hat sich allerdings tatsächlich was geändert. Und das liegt gar nicht auf der Ebene der materiellen Besserstellung. Wenn man das ganze Ergebnis mal mit dem Ausgangspunkt vergleicht, muss man sagen, ja, so hat es die damalige Forderung nach Frauenemanzipation sich erhofft und sich versprochen. Gleichberechtigung, Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt, Beseitigung der Unterordnung der Frau in der Familie, das schafft die Frau als eigenständige Rechtsperson, als eigenständige Persönlichkeit, als eine, die mit gleichen Rechten und Pflichten wie die Männer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann und will. Und damit sind auch die materiellen Benachteiligungen und Schädigungen und auch die Ekelhaftigkeiten der Geschlechterbeziehung, die aus der Unterordnung der Frau unter den Mann kommen, auch der Tendenz nach verschwunden. Weder das eine noch das andere hat sich eingestellt und der Grund dafür ist, dass eben beide Sachen gar nicht an der rechtlichen Ungleichheit liegen, sondern am Inhalt dessen, was die Arbeit ist und wozu die Familie gut zu sein hat und von beiden Seiten beansprucht wird. Was sich tatsächlich geändert hat, und das scheint für sehr viele der Betroffenen auch das eigentlich Entscheidende zu sein, ist das, was ich mal das neue moralische Leitbild der Frau nennen möchte. Neue Sitten und Gewohnheiten, neue Umgangsweisen von Männern und Frauen miteinander und auch mit ihren jeweiligen gesellschaftlichen Rollen. Nicht die materielle Grundlage dieser Umgangsweisen, sondern das gesellschaftliche Bild was Männer und Frauen sich von sich selber und voneinander machen und die Maßstäbe, an denen sie sich da orientieren. Selbstverwirklichung ist nicht mehr die Domäne des einen Geschlechts, sondern beider. Alle dürfen um alle Posten in der Gesellschaft mitkonkurrieren. Und das scheint dann eben auch der Erfolg zu sein, auf den es dem Großteil derer, die sich da beschweren, maßgeblich ankommt. Und bezogen auf die Familie hat sich da natürlich auch was getan. Der Staat verrechtlicht auch außereheliche Gemeinschaften. Es ist nicht mehr verboten, wenn man nicht verheiratet ist, gemeinsam ein Zimmer zu vermieten, wie es noch in den 50er Jahren war. Alleinerziehende Mutter ist kein gesellschaftlicher Makel mehr, sondern ein anerkannter gesellschaftlicher Status. Und diese Liberalisierung hat interessanterweise auch jede alte Kritik an der Familie weitgehend zum Schweigen gebracht. Frau kann sich heute frei zur Ehe und zum Kinderkriegen bekennen. Und wenn man etwas selber will, wenn man eine bestimmte Sorte Borniertheit selber will und das nicht mehr muss, dann ist es offenbar nicht mehr kritikabel, sondern ein selbstgewählter, wie es heutzutage so schön heißt, Lebensweg. Und so kommt dann aus der ganzen Geschichte im Grunde raus, dass wenn man alles, was diese Gesellschaft an Chancen so bietet, auch als Frau frei wählen kann, dann an dem Charakter dieser Chancen, an dem Inhalt dessen, was da in den oberen wie in den unteren Berufen jeweils zu tun hat, gar nichts mehr zu kritisieren ist. Wenn man sich seine Rolle in dieser Gesellschaft selbst aussuchen darf, dann gibt es seltsamerweise an dem Inhalt dieser Rollen nichts mehr zu beschweren. Wenn man sich mit den ökonomischen und sozialen Gründen für die schlechte Behandlung von Frauen, aber auch für die schlechte Behandlung von Männern kümmert, dann wären in der Tat ganz andere Unterschiede und Gegensätze wichtig als der Geschlechtergegensatz. Und auch dort, wo es um den geht, ist nicht der Witz Unterordnung und Ungleichbehandlung, sondern die Frage, was eigentlich mit diesem Verhältnis passiert, wenn es sich dem Standpunkt verpflichtet, alle Beteiligten müssen sich dabei selbst verwirklichen können. Und das ist der letzte Maßstab für die Konkurrenz in dieser Abteilung.